18. Januar, 18 Uhr. Es hat angefangen zu schneien. Der erste Schnee in diesem Jahr. Meine Frau und ich haben unsere Cocktails genommen und stundenlang am Fenster gesessen und zugesehen, wie riesige weiße Flocken vom Himmel herunterschweben. Es sah aus wie im Märchen, so romantisch. Wir fühlten uns wie frisch verheiratet. Ich liebe Schnee. 17. Januar. Schnee. Wundervoller Schnee. 30 Zentimeter letzte Nacht. Die Temperatur ist auf minus 20 Grad gesunken. Die Kälte lässt alles glitzern. Der Wind nahm mir den Atem, aber ich habe mich beim Schaufeln aufgewärmt. Das ist das Leben. 21. Januar. Der Strom ist wieder da, aber nochmal 40 Zentimeter von dem verdammten Zeug letzte Nacht. Noch mehr Schaufeln. Hat den ganzen Tag gedauert. Der beschissene Schneepflug kam zweimal vorbei. Wollte eine Schneefräse im Baumarkt kaufen. Die hatten keine mehr. Kriegen erst im März wieder welche rein. Ich glaube, dass sie lügen. 24. Januar. 20 Zentimeter. Der Schnee ist vom Schneepflug so fest zusammengeschoben worden, dass ich die Schaufel abgebrochen habe. Dachte, ich kriege einen Herzanfall. 25. Januar. Eingeschneit. Der Gedanke an Schneeschaufeln lässt mein Blut kochen. Gott, ich hasse Schnee. Dann kam der Schneepflugfahrer vorbei und hat nach einer Spende gefragt. Ich habe ihm eine Schaufel über den Kopf gezogen. Meine Frau sagt, dass ich schlechte Manieren habe. Ich glaube, dass sie eine Idiotin ist. Wenn ich mir noch einmal Wolfgang Petri anhören muss, dann bringe ich sie um. 29. Januar. Nochmal 30 Zentimeter. Mein Nachbar sagt, dass ich das Dach freischaufeln muss oder es wird einstürzen. Das ist das Dämlichste, was ich je gehört habe. Für wie blöd hält der mich eigentlich? 30. Januar. Das Dach ist eingestürzt. Der Schneepflugfahrer verklagt mich auf 50.000 Euro Schmerzensgeld. Meine Frau ist zu ihrer Mutter gefahren. Für die Nacht 25 Zentimeter Schnee vorhergesagt. 31. Januar. Hab den Rest vom Haus angesteckt. Nie mehr schaufeln. 1. Februar. Mir geht es gut. Ich mag die kleinen Pillen, die sie mir dauernd geben. Warum nur bin ich ans Bett gefesselt?
Komport Nummer 367, Zypregung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 367. Komport, den ich am heutigen, scheiße, es schneit schon wieder, Freitag, dem 22. März, zwei Tage nach Equinox, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 9:47.
Jawohl, und es schneit schon wieder, immer noch, wie auch immer. Der Winter ist nämlich längst noch nicht vorbei. Und weil es schon wieder und immer noch schneit, habe ich hier den irren Schneeschipper aus dem SWR3-Gag des Tages eigentlich vom 21. Januar reingeklebt. Als Intro. Der Titel nebenbei hat mit Zypern zu tun, kommt in Teil 2. Was ihr hier nämlich wieder auf die Ohren bekommt, sind wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech inklusive Mafia und Space. Und ja, das Lügenschutzgeld kommt auch nochmal drin davor. Und was ihr jetzt genau hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder Regierung und Wirtschaft eingefunden haben, wobei ich in der Wirtschaft dann einen größeren Block rund um Zypern mit dabei habe. Peng, peng, peng. Minus 2 Grad, light, snowige, scattered, cloudsige, chillige, 7, was eher kalt. Greetings, die minus 2 Grad könnten minus 3 sein, die dann wie minus 7 Wind chillen. Wenn es minus 2 sind, Comfort Level ist nur minus 6. Das ist ja gerade zu heiß. Und der Wind macht, was waren es, 9 bis 19 oder hier 11 km aus dem Northeast. So. Allerdings klingt es drinnen scheiße. Und deswegen latsche ich mal in Richtung dieser lustigen Tür und bin wieder draußen. So. Ja, wobei, wenn es jetzt nicht schneit, geht es sogar vielleicht. So, und dann hätten wir wieder die dämlichste Regierung, die wir aktuell haben, was zugegeben auch die einzige Regierung ist. Von daher könnte man jetzt auch die beste Regierung, die wir jetzt haben, bezeichnen. Aber das würde dir nicht gerecht. Die da anfing, hier in den Meldungen mit den Krank, Krankensenkforderungen, weil Politiker der schwarz-gelben Koalition haben eine Senkung des Beitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung gefordert. Eine Senkung um 0,3 Punkte auf 15,2% sei möglich, sagte der stellvertretende Vorblubbernde der CDU-CSU-Bimbestagsfraktion Fuchs. Dieser Patient ist bereits bekannt, ein Krankenkassenlobbyist, beziehungsweise ein, ich weiß gar nicht, die Krankenkassen ist er ja gerade kein Lobbyist, eher ein, also sagen wir mal so, der ist in dem Business, nebenjobbt da ab und zu mal ein paar Mal. Das hat er jedenfalls einer, sie nennt sich Zeitung, gegenüber verkündet. FDP-Generalsekret Döring meinte, die Sozialkassen seien keine Sparkassen. Das Geld sollte nicht herumliegen, sondern den Beitragszahlern, wenn möglich, in Teilen zurückgegeben werden. Die gesetzlichen Krankenkassen unter der Gesundheitsfonds verfügen nämlich derzeit über Rücklagen in Höhe von insgesamt 28 Milliarden Euro. Was allerdings so überhaupt nichts aussagt, wenn man es sich mal aus der Nähe anguckt, kommt man dann nämlich auf die Idee, die Krankenkassen haben das Geld nicht irgendwo rumliegen. Die können mit dem Geld auch nicht irgendwie was kaufen, sondern es liegt in dem Gesundheitsfonds und wartet darauf, dass die Krise ausbricht. Und dann liegt es nämlich auf einen Schlag nicht mehr im Gesundheitsfonds, sondern ist weg. Und wenn es erstmal weg ist, dann gucken sie nämlich alle plötzlich doof. Und wieder einen Sperma entsorgen. So. Also deswegen diese Forderungen. Ja, aber wir müssen die Beitragssätze senken. Naja, also was passiert, wenn ihr jetzt die Beitragssätze senkt? Ist so offensichtlich wie nur sonst was. Weil die nächste Beitragssatzerhöhung, die man sich ja auch schon irgendwie an einem Finger ausrechnen kann, dass die kommen wird, die geht dann nämlich ja wieder nur auf Kosten der Arbeitnehmer. Weil die haben ja ganz hoch und heilig geschworen, nie wieder die Arbeitgeber irgendwo ran zu beteiligen. Ne, so von wegen paritätisches Gesundheitssystem, haha, voll für die Tonne. Und deswegen ist das ein klarer Fall von nö. Na toll, das knirscht wieder. Ist aber mehr Knirsch als letzte Woche. Vor allem ist mehr Schnee als letzte Woche. Ja, die Schnibbel kannten sich hier trotzdem nicht unter dem Schnee. Ich habe die auch schon mal gesehen, als das hier weiß war. Naja. Also von daher könnte der Herr Spahn sich diese Forderung dahin stecken, wo er auch sein Geld hintut. Das steckt er sich hoffentlich nicht dahin. Ja. So, dann gab es die Brüllstremisweisung, weil Bundesinnenterrorist Hans-Peter Friedrich will islamistische Extremistinnen und Hassprediger aus Deutschland ausweisen, auch wenn sie nicht straffällig geworden sind. Einen entsprechenden Gesetzentwurf werde er im Mai den Innenministern vorlegen. Das klingt mir jetzt allerdings extrem nach Wahlkampf. Weil wenn er den Landesinnenterroristen irgendetwas im Mai vorlegt, im Juni ist Beginn der Sommerpause irgendwann. Juni oder Juli. Nach der Sommerpause ist auch schon die Wahl. Oder anders ausgedrückt, das ist eine reine Wahlkrampfveranstaltung. Mal ganz davon abgesehen, der Herr Innenterrorist könnte dann vielleicht mal irgendwie darlegen, inwiefern ein deutscher Staatsbürger, der irgendwie für Religion A predigt, oder inwiefern überhaupt irgendeine Person, die für Religion A predigt, das tun darf. Wenn allerdings Religion B gepredigt wird, darf dieselbe Person, ohne dass sie sonst irgendetwas getan hätte, des Landes verwiesen werden. Weil wir hier schließlich keine religiöse Freiheit haben. Hier gibt es die Staatsreligion und das ist die Herr Bröhrich haben will, oder was? Ja, da muss ich wohl irgendwie was verpasst haben. Die Einführung einer Staatsreligion ist mir glatt entgangen. Aber das Ganze ist eh eine reine PR-Maßnahme. Weil, wie gesagt, wenn er irgendwie einen Gesetzentwurf im Mai irgendwelchen Landesministern vor die Nase hält, dann bedeutet das erstmal überhaupt nichts. Das wird nicht mehr vor der Bundestagswahl kommen und von daher kann er sich diesen Gesetzentwurf auch dahin stecken, wo er ihn her hat. So werde es möglich sein, neben extremistischen Verbrechern auch Salafisten und Hassprediger, wenn sie unangenehm auffallen, des Landes verweisen zu können. Ja, Diskriminierung aufgrund von Religion. Herr Bröhrich, gratuliere, es ist Ihnen gelungen, einen neuen Paragraphen eines Gesetzes mit dem Vornamen Grund zu brechen. Das schafft nicht jeder. Paragraph, Artikel. Also, gratuliere. Sie Verfassungsbruch. So, dann gibt es das Wulff-Stillgebot. Die Ermittlungen gegen Ex-Bundespräsidents-Wuff sollen nämlich Medienberichten zufolge gegen die Zahlung einer Geldbuße eingestellt werden. Berichten Papiererzeugnisse. Übereinstimmend. Danach habe die Staatsanwaltschaft Hannover Wuff ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Er habe bis Anfang April Zeit, sich in der Sache zu entscheiden. Zudem müsse das Landgericht Hannover einer solchen Einigung zustimmen. Den Berichten zufolge gilt dies auch für das Verfahren gegen den Filmemacher Grünewald. Also nur damit ich es jetzt begreife. Gegen Wuff das Verfahren einzustellen ist opportun, weil, naja, das ist das bisschen Geld, das bisschen Bestechlichkeit, fällt nicht weiter auf. Gegen seinen Sprecher das Verfahren, das muss aber jetzt ganz dringend vor Gericht eröffnet werden, weil der hat ja viel schlimmere Dinge getan. Wirklich, hat er. Na? Also, das ist schon komisch. Aber hey. So, dann gibt's die Mautprüf. Die Bimbis-Regierung will nämlich nach Medienangaben nach der Bundestagswahl die Einführung einer Autobahn-Vignette für Pkw prüfen. Berichtet das Nachrichtenmagazin Piep. Nach übereinstimmender Einschätzung von Bundesverkehrs- und Finanzministerium ließen sich Finanzlücken bei den Verkehrsinvestitionen nur durch zusätzliche Mittel schließen. Nun ist der Witz der, was die jetzige Bundesregierung beschließt, dass nach einer Wahl passieren sollte, bedeutet überhaupt gar nichts. Denn es ist anzunehmen, dass die jetzige Bundesregierung und die Bundesregierung nach einer Wahl nicht identisch sind. Ich meine, wenn wir Pech haben, sitzen da dieselben Pfeifen und werden dieselben Entscheidungen treffen. Von daher ist es nicht völlig irrelevant, aber also sich jetzt hinzustellen und zu sagen, also nach der Wahl werden wir auf jeden Fall dies oder jenes tun, ist so ein bisschen sehr dünn. Alternativ wird auch ein Zuschlag auf die Kfz-Steuer sowie eine Ausweitung der Lkw-Maut geprüft. Die CSU brüllt seit längerem nach einer Pkw-Maut. Bundeskanzlerin Merkel war bislang strikt dagegen. So, dann gibt's eine Rentnie-Meldung, weil eine Enquete-Kommission des Bundestags hat sich für die Rente ab überhaupt nie ausgesprochen, also 69 genau genommen. Ein Magazin berichtet, nach dem Willen der Projektgruppe sollte das gesetzliche Rentenalter bis zum Jahr 2060 angehoben werden. Wie lange? Telefon. Das ist nicht meins. Wie lange brauchen wir doch gleich, bis die Rente mit 67 in Kraft ist? Die ist nämlich noch nicht gültig. Na, es gibt noch Leute, die vor dem Alter von 670 in Rente gehen dürfen. Von daher, was soll denn der Scheiß? Ja, Rente nie, weil dann müssen wir nämlich auch nicht ins Rentensystem mehr einbezahlen. Dann können wir das Rentensystem eigentlich auch gleich komplett umbringen. Ach, es präzipitiert. Das wäre mir jetzt ohne diese Push-Notifikation auch nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis. Dem Bericht zufolge, ohne einen solchen Schritt könne die Finanzierungslücke in der Sozialversicherung nicht geschlossen werden. Dem Bericht zufolge setze die schwarz-gelbe Koalition die Formulierungen mit ihrer Mehrheit durch. Und anders ausgedrückt, das ist zwar nur eine Enquete-Kommission, die überhaupt nichts bedeutet, aber die Bimbis-Regierung hat da genau das als Ergebnis rausbekommen, was die Bimbis-Regierung von Anfang an haben wollte. Da hätte man sich eigentlich auch diesen ganzen Quatsch mit einer Enquete-Kommission klemmen können. Na, weil dann verkündet die Bimbis-Regierung, ja, sie hat festgelegt, sie will das so. So, zack. Also, was soll denn der Scheiß? Ich meine, vor allen Dingen, man könnte ja auch mal irgendwie drüber nachdenken, wenn wir jetzt doch irgendwie so dringend einen ausgeglichenen Haushalt, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt für ASAP haben wollen, ob man da nicht irgendwie auch einfach mal die Tatsache hinnehmen kann, dass man ja auch noch irgendwie ein paar Jährchen Zeit hatte, bis da so die ins Grundgesetz reingemalte Schuldenbremsscheiße gilt. Und man die Zeit nutzen könnte, mal irgendwie sich für schlechtere Zeiten vorzubereiten. Aber nein, wir müssen sämtliche Sozialsysteme entleiben. Nur um dann, wenn die nächste Krise kommt, dann nämlich wirklich die Leute echt auf der Straße verhungern zu sehen. Weil das ist so viel besser. Huch, das war's schon? Nicht? Ja, dann kommen wir bei der Wirtschaft an. Das ist aber echt wenig. Naja, okay. Dafür ist die Wirtschaft umso größer. Und zwar gab es da erstmal einen Sparkord. Trotz der drastischen Einsparungen der Madrider Regierung sind nämlich die Schulden der spanischen Staates im vorigen Jahr kräftiger gestiegen als je zuvor. Was eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht daran liegen könnte, dass dieses Totsparen zu einer Wirtschaftskrise geführt haben könnte. Eventuell, unter Umständen, möglicherweise, vielleicht, weil irgendwie jeder Ökonom, der sein Geld wert ist, das schon vor Jahren wusste. Ich meine, hallo, wenn ich das weiß, ja, ich bin weder Öko noch Gnom. Gnom vielleicht, Ökognom? Das ist. Entschuldigung. Da kann einem dann irgendwie vielleicht auch mal die Idee kommen, ja, dieses Totsparen, das hilft nicht. Das haben übrigens ganz viele wissenschaftlich bewanderte Leute, wissende Menschen, vorher schon gesagt. Und wenn sich da jetzt Madame Non immer noch hinstellt und sagt, nein, also sie sparen ja noch nicht genug, sie atmen ja noch, dann kann man vielleicht auch mal irgendwann auffallen, dass das irgendwie vielleicht dann doch irgendwo so ein bisschen das Ziel nicht erreicht. Wie also die spanische Zentralbank mitteilte, betrugen die Staatsschulden im Dezember 2012 rund 884 Milliarden Euro, 84,1% des Bruttoinlandsprodukts. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebungen. Nach der aktuellen Methode. Im Vergleich zum Dezember 2011 erhöhte sich der Anteil der Schuldenbergs am BIP um den Rekordwert von 14,8 Prozentpunkten. Der Witz an der Sache ist allerdings, dass man diese lustigen relativen Werte, da müsste man mal die beiden absoluten Werte dahinter sich angucken und dann stellt man fest, naja, also das BIP ist im Zweifelsfall gesunken. Na, weil wenn der Staat gerade dabei ist, die Wirtschaft zu erdrosseln, dann ist logischerweise der Anteil von diesem Wirtschaftserlös, ne, BIP, ist dann geringer. Na, beziehungsweise, wenn man dann die gleiche Summe daneben hält, dann stellt man fest, oh, das ist aber in Prozenten viel mehr geworden. Dabei ist die Schuldenquote vielleicht, also die Schuldenmenge vielleicht gar nicht so gigantisch viel mehr geworden. Na, aber hey, also nein, also dieses Totsparen, das müssen wir aber dringend weitermachen. Das ist ja alternativlos. Aha. So, dann gibt's die Euriflation. Weil nämlich die jährliche Inflationsrate im Euroraum ist im Februar unter die Marke von 2% gesunken. Nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat wurde mit einer Teuerungsrate von 1,8% die Zielvorgabe der Europäischen Zentralbank erfüllt. Ein Jahr zuvor hatte sie noch bei 2,7% gelegen. Im Januar war sie auf 2,0% zurückgegangen. Teurer wurden auf Jahressicht vor allem Elektrizität sowie Obst und Tabak. Na, also ich meine, diese Deflation, die wir da jetzt gerade haben, die man jetzt nun beim besten Willen auch mal so nennen kann, ist übrigens auch nicht hilfreich. Na, wir wollen hier Wirtschaftswachstum, naja, dann könnten wir vielleicht mal anfangen, ein Land, was wann hat doch gleich die Agenda angefangen? Na, vor 10 Jahren? Unter seinem Level lebt. Sich totspart die ganze Zeit, die Bürger totspart genau genommen, könnte vielleicht mal anfangen, irgendwie mit kräftigen Lohn- und Gehaltserhöhungen vorzulegen. Ja, und dann haben wir eine Inflationsrate größer als 2%. Und so fucking what? Dafür haben wir wieder Wirtschaftswachstum. Na, da haben wir eine Binnenkonjunktur. Da gibt's Leute, die Dinge kaufen können. Und das mag jetzt irgendwie die Figuren vielleicht überraschen können, die das nicht wissen. Aber wenn wir Menschen haben, die Dinge kaufen können, dann kaufen Menschen sogar Dinge. Oh mein Gott, die legen das Geld nicht alles nur auf irgendwelche Sparkonten, beziehungsweise auf Sparkonten Geld legen. Ne? Das wissen wir jetzt, ist eine dumme Idee. Da könnte es nämlich sehr schnell verdampfen. Schön, dass wir drüber geredet haben. So, dann gibt's den großen Block Zypern, der da erstmal am Samstag mit Zypern nicht losging. Ja, das pleitebedrohte Zypern bekommt internationale Hilfe. Die Finanzminister der Euroländer haben sich grundsätzlich auf ein Hilfspaket von rund 10 Milliarden Euro verständigt, berichten Diplomaten in Brüssel nach fast 10-stündigen Verhandlungen. Vereinbart wurden demnach unter anderem Inhaber von Bankkonten über 100.000 Euro müssten einen Beitrag leisten. Die Unternehmenssteuer soll noch von bisher 10 auf 12,5% steigen. Einen Schuldenschnitt soll es den Informationen zufolge nicht geben. Meldungsstand Samstag. Früh. Ganz früh. Ja, das halten wir jetzt mal eben kurz im Hinterkopf. Also da ist eine Aussage so, ja, also wer mehr als 10.000 Geld auf dem Konto rumliegen hat, der wird beteiligt. Okay, 100.000. 100.000 ist übrigens rein zufällig, kein zufällig ausgewählter Wert, sondern ist genau das, was die Einlagensicherung, also wenn Frau Merkel sich irgendwie mit Herrn Stonebridge vor die Pressemeute stellt und verkündet, die Einlagen seien sicher, dann meint sie genau diese Summe. Alles, was darüber hinausgeht, wird von der bisherigen Einlagensicherung nicht abgedeckt. So, allerdings, wenn man auf einem Konto mehr als 100.000 Geldeinheiten rumliegen hat, dann wird man vielleicht auch nicht ganz so dringend vermissen, wenn da ein paar von flöten gehen. So, dann gab es allerdings den Witz, dass Leute sich diese Meldung dann mal aus der Nähe angeguckt haben und festgestellt haben, Moment, das mit den 100.000, das steht da gar nicht. Genau genommen steht da nämlich, dass wer weniger als 100.000 Euronen auf seinem Konto hat, immer noch mit 6,75% zur Kasse gebeten wird. Und wer mehr als 100.000 Euro auf seinem Konto hat, mit 9,9% zur Kasse gebeten wird. Oder anders ausgedrückt, die Einlagen sind eben gerade doch nicht sicher. Da verdampft das Geld einfach mal so vom Konto weg. So, das ist jetzt nicht so richtig erstrebenswert, weil wenn Geld plötzlich mal verdampft, ohne dass man was dafür konnte und man auch kein gigantischer russischer Oligarch ist, der Trilliarden an Geldeinheiten irgendwo rumliegen hat, dann vermisst man das Geld vielleicht doch mal. Könnte vielleicht passieren. Na, plus, dass es dann so angelegt war, dass das Geld quasi, oder die Beträge, die man zu bezahlen hatte, bemessen sich danach, was zum Zeitpunkt letztes Wochenende auf dem Konto rumlag. So, und da gibt es dann so an den Haaren herbeigezogen, zugegeben, aber Einzelfälle wie, naja, man hat gerade einen Kredit aufgenommen. Der Kredit wurde von der Bank schon auf dem Konto gutgeschrieben. So, da hat man jetzt noch nichts von. Aber wenn dann plötzlich irgendwie eine größere Summe Geld auf dem Konto liegt und jetzt rein zufällig der Stichtag vorbeigerauscht kommt und sagt, ach, du hast ja eine größere Summe auf deinem Konto, zack, das gehört alles jetzt mir. Da hat man da zwar Kredit, hat da aber nichts von bekommen. So, das wäre schlecht. So, deswegen ist dann auch passiert, was eigentlich nie hätte passieren sollen, nämlich ein Bankrun. In Zypern haben am Vormittag viele Menschen versucht, ihr Geld bei Banken abzuheben. Aus der Hafenstadt Larnaca wird von langen Schlangen vor den Geldautomaten berichtet. Banken, die normalerweise samstags öffnen, blieben geschlossen. Die Finanzminister der Euroländer haben sich nämlich in der Nacht auf ein Hilfspaket für die Banken und nicht das Land geeinigt. Vorgesehen sind bis 10 Milliarden Euro an Hilfskrediten aus bla bla. Jeder Kunde bei einer Bank in Zypern, auch Ausländer, verliert demnach 6,7% seines Guthabens. Vermögende mit mehr als 100.000 Euro auf dem Konto müssen knapp 10% abgeben. Dieses Geld ist nach Angaben der Europäischen Zentralbank schon auf Konten in Zypern eingefroren. Oder anders ausgedrückt, ohne dass man irgendetwas dagegen tun konnte, hat sich das Geld verdünnisiert. Und was dann nämlich passiert, wenn die Leute das dumpfe Gefühl haben, dass Geld bei Banken nicht sicher ist, ist, dass die Leute zu den Banken gehen und alles, was da an Geld irgendwo laut Papier sein sollte, haben wollen und sich irgendwo hinpacken, wegtun, jedenfalls nicht bei der Bank lassen, weil bei der Bank verschwindet's ganz von alleine, ohne dass man was dagegen tun kann. Ja, und das Ergebnis davon ist dann, wenn dann nämlich ganz viele Leute zu ihrer Bank gehen und das Geld haben wollen, was laut Bank da ja sein sollte, dann hat die Bank A das Problem, dass sie das Geld ja schon mehrfach wieder weiter vergeben hat, ne? Mehrfache Kreditgebe, das Geld also gar nicht hat und dann plötzlich Geld ausgeben muss, was sie aber nie hatte. Oh mein Gott, die Banken gehen plötzlich pleite, ne? Wenn das genügend Leute machen und da brauchst du dann nicht einen gigantisch großen Anteil von Menschen, die dann gleichzeitig bei der Bank aufschlagen, dann gehen die Banken der Reihe nach ein. Das ist schlecht. Nein, sowas. Na? Oder anders ausgedrückt, was da jetzt rausgekommen ist, ist, dass mit dem Rettungspaket für Zypern, nein, genau genommen mit dem Rettungspaket für Banken via Zypern, die Banken plötzlich an den Rand des Zusammenbruchs geschoben wurden durch einen Bankrun, der verursacht wurde durch genau dieses Rettungspaket. Oh mein Gott, das konnte ja keiner ahnen. Wenn man den Leuten Geld wegnimmt, das finden die nicht lustig. Ja, da ging es dann auch noch weiter, weil das Ganze ist nämlich Noch ein Präzedenzfall, habe ich hier mal bei Lost in Europa geklaut, vom Samstag. Zweimal haben die Euro-Retter geschworen, die geliebten Anleger nie mehr zu verschrecken. Erst beim Schuldenschnitt für die Banken in Griechenland, dann bei der Umschuldung in Athen im letzten Herbst. Nun kommt der dritte Präzedenzfall für die Rettung Zyperns, werden die Bankkunden zur Kasse gebeten. Sie sollen rund ein Drittel der Kosten selbst aufbringen, bis zu 10% der Einlagen sind. Futsch, selbst kleine Sparer, die nicht mehr als 100.000 Euro auf die hohe Kante gelegt haben, werden geschröpft. Dabei gilt in der EU eigentlich eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro, jedenfalls bisher. Dies hat Finanzminister Schäuble bei der Krisensitzung der Eurogruppe durchgedrückt. Angeblich trifft die neue Sonderregel vor allem russische Großanleger, doch in Wahrheit trifft sie vor allem die kleinen Sparer. Und wenn es dumm läuft, was viele Experten fürchten, setzt nach dem Bankholiday in Zypern am Montag ein Bankrun ein. Schließlich haben nicht nur Russen, sondern auch Briten ihr Geld auf der Sonneninsel angelegt. Sogar Spanien und Italien müssen nun zittern, denn wer sagt denn, dass es nicht auch dort eines Tages zu einer kalten Enteignung der Bankkunden kommt? Schäuble hat sein Wort bereits zum dritten Mal gebrochen. Dafür dürfen SPD, Schwonn und Blöd nun jubeln. Berlin straft die reichen Russen, lautet die populistische Erfolgsmeldung. Ich fürchte, es wird der nächste Pyrrhus-Sieg der Euro-Retter. PS. Die Ironie der Geschichte ist, dass Zypern vor allem deshalb in die Schieflage geriet, weil die Griechenland-Rettung verfuscht wurde. Einmalmaßnahmen in Athen ziehen nun neue Einmalmaßnahmen in Nikosia nach sich. Man nennt das auch Verschlimmbessern. Na, vor allen Dingen Staaten, die sowieso schon an der Grenze zum Kollaps stehen, könnten damit über diese Grenze geschubst werden. Das ist, Captain Obvious? Was? Schlecht? Echt? Konnte ja keiner mit rechnen. Na, oder anders ausgerückt, so richtig mit Schwung in die Scheiße geritten. Das war jetzt noch am Sonntag. Auch am Sonntag gab es dann noch den Stopp. Um einen massenhaften Ansturm auf die Konten zuvorzukommen, hat die Zentralbank Zyperns das gesamte Bankensystem quasi lahmgelegt. Über ein entsprechendes Schreiben von Zentralbankchef Panikos.
Panikos? Wie passend Name!
Berichteten entsprechende griechischsprachige Medien. Demnach verbietet darin vorläufig und bis auf weiteres, vorerst und ich betone vorerst, sämtliche Transaktionen wie Auszahlungen oder Überweisungen innerhalb und außerhalb Zyperns. Sogar innerhalb derselben Bank. Bereits erteilte Aufträge seien auszusetzen, heißt es weiter in dem Schreiben. Oder anders ausgedrückt, nachdem klar ist, dass gerade die Banken dabei sind, zu verstorben zu werden, hören die Banken auf, noch Geld auszugeben. Das funktioniert übrigens auch nur begrenzt lange, weil irgendwann kommt der Punkt, wo die Menschen kein Bargeld mehr zu Hause haben. Wenn die Menschen übrigens kein Bargeld mehr zu Hause haben, dann können sie das auch nicht mehr ausgeben, um so Dinge zu kaufen wie Essen. Das ist Captain Obvious. Was? Schon wieder? Echt? Das ist überraschend. Schlecht. Ja, also, hoch. Wie konnte das denn passieren? So, dann gab es am Montag die Ansage Donnerstag. In Zypern bleiben die Banken in den kommenden beiden Tagen geschlossen, teilte die Zentralbank in Nikosia mit. Damit soll verhindert werden, dass die Kunden wegen der Beteiligung am Hilfsprogramm in großem Stil Geld abziehen. Die Abstimmung über das internationale Rettungspaket im zyprischen Parlament wurde auf morgen Abend verschoben. Dort war eine Mehrheit für das Programm nicht sicher, weil zahlreiche Abgeordnete ablehnen, dass auch Kleinsparer die Zwangsabgabe leisten müssen. Die Finanzminister der Eurogruppe wollen nämlich am Abend in einer Telefonkonferenz noch fix darüber beraten. Bundesfinanzminister Schäuble erklärte, die Bundesregierung habe keine Einwände, wenn die Regierung in Nikosia die Beiträge für kleinere Vermögen ändere. Die spannende Frage, wer das denn überhaupt auf den Tisch gebracht hat, dass die Einlagensicherung einfach mal ganz hochoffiziell voll für die Tonne ist, ist mir auch bis heute noch keine richtig gute Antwort begegnet. Also der Verdacht liegt nahe, dass es Herr Schäuble war. Aber bewiesen habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Na, oder anders ausgedrückt, hoch. Na, jetzt frieren wir mal sämtliche Banken ein. Ich meine, die Temperaturen hier zumindest reichen dafür völlig aus. Frieren wir mal sämtliche Banken ein. Das Spiel können wir aber nicht unbegrenzt lange spielen. Na, weil wenn überhaupt keine Geldtransaktionen mehr passieren, naja, das ist ein auf Geldtransaktionen basierendes Wirtschaftssystem. Geht daran dann ziemlich zugrunde. Also das sieht irgendwie heftig aus nach aber mal so richtig gründlich fehlgeschlagener Rettung. Weil genau genommen jetzt irgendwie niemand gerettet wurde bis jetzt. Sprich doch nicht mit dem Hund. So, dann gab es die 20.000-Aussage, weil die Regierung von Zypern will nach Informationen der dpa nun doch Kleinsparer mit Guthaben bis 20.000 Euro von der geplanten Zwangsabgabe ausnehmen, erfuhr die dpa aus Kreisen des Finanzministeriums. Bis zu 100.000 Euro sollen 6,75% abgezogen werden für Beiträge Beträge über 100.000 Euro sollen 9,9% an den Staat gehen. 20.000 ist aber auch nochmal eine klitzewinzige Knappigkeit von 80.000 unter der Grenze von 100.000, die bisher immer garantiert wurden. Ja, vor allen Dingen, was an der Stelle dann einem auffallen kann, was da passiert, das Vertrauen ist weg. Na, wer bisher immer noch drauf vertrauen konnte, ja, ach, die Einlagen sind ja sicher. Ja, nee, sind sie nicht. Weil dann kommt da mal so irgendwie ein von niemandem gewähltes Gremium und beschließt, dass das Geld weg ist und schwupp ist es weg. Na, und wenn man dann nämlich den Banken nicht mehr vertrauen kann, dann hat das echt fiese Auswirkungen. Wie zum Beispiel, die Leute rennen zu den Banken und wollen ihr Geld in bar, um es sich dann in irgendwelche Strümpfe oder sonst wohin zu packen. So, ne? Das Geld, das ist dann übrigens aus dem Markt auch raus. Kann ja nirgendwo mehr angelegt werden, weil die Banken haben es ja nicht mehr. Und ne, also so kann man eine schöne Wirtschaftskrise produzieren. Ne, wenn man das unbedingt wollte, ist das ein schönes Ergebnis. Aber ich habe so den Eindruck gehabt, dass das eigentlich keiner wollte. Mit der Ausnahme der Kleinsparer würden Zypern etwa 300 Millionen Euro fehlen, um die nötigen 5,8 Milliarden Euro einzusammeln, die zusammen mit den 10 Milliarden Euro der Geldgeber das Land retten sollen. Genau genommen Banken. Banken. Das Land wird dadurch nicht gerettet. Ganz im Gegenteil. Ja? Es geht immer noch nur um Bankenrettungen. Aber das haben sie jetzt mal so richtig gründlich verschissen. Ja, und dabei gerade so viel Porzellan zerkloppt, dass das auch langfristig echt noch empfindlich wehtun kann. So, am Dienstag gab es dann die Parlehnung, weil das Rettungspaket für die Banken samt der umstrittenen Zwangsabgabe auf Bankguthaben ist im Parlament auf ganzer Linie durchgefallen. 36 von 56 Abgeordneten stimmten dagegen. Die Ablehnung hatte sich bereits nach dem Beschluss des Rettungspaketes am Wochenende in Brüssel abgezeichnet. Angesichts des wachsenden Widerstandes in der Bevölkerung und Parlament war die Abstimmung mehrfach verschoben worden. Die Zwangsabgabe soll 5,8 Milliarden Euro und so weiter. Na, also auch den Abgeordneten ist dann aufgefallen, dass es jetzt eher opportun ist, nicht dafür zu sein. Und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass auch dafür Stimmen keine einzige gewesen wären. Das steht hier nur nicht, deswegen bin ich mir da gerade nicht sicher, ob ich mir das nur eingebildet habe oder ob das wirklich so war. Dann gab es die Russenhoffnung, weil nach dem Scheitern des Rettungspakets im zyprischen Parlament sucht die politische Führung in Nikosia fieberhaft nach einem Ausweg aus der drohenden Staatspleite. Staatspräsident Nikos Anastasiades berät die schwierige Lage heute mit den Vorsitzenden aller Parteien und dem einflussreichen Erzbischof Chrysostomos. Bei der entscheidenden Abstimmung im Parlament hatte kein einziger Abgeordneter die geplant und hoch umstrittene Zwangsabgabe auf Bankguthaben mitgetragen. Da ist doch die Aussage. Da habe ich doch nur drauf gewartet. Also, ne, es war niemand dafür, die große Mehrheit dagegen und der Rest hat sich im Zweifelsfall enthalten. Ja, schön das. Ja, aber ich meine, da kann auch irgendwie jedem klar sein, dass wenn ihr das Ding abnickt, ihr auch nicht mehr wieder aufstehen braucht. Und ihr auch besser nicht mehr das Haus verlasst, weil es könnte sein, dass so der eine oder andere Bürger euch dann persönlich böse sein könnte. So, das war dann Mittwoch. Gestern gab es dann den EZ-Mondruck, weil die Europäische Zentralbank garantiert ihre Nothilfe für zyprische Banken nur noch bis einschließlich kommenden Montag. Danach würden die Gelder nur noch fließen, wenn ein Rettungsplan von Europäischer Union und Internationalem Währungsfonds in Kraft sei. Der die Solvenz der Banken sichere, teilte die Notenbank in Frankfurt mit. Die zwei größten Banken des Inselstaates sollen faktisch zahlungsunfähig sein und werden nur in Erwartung auf Hilfen am Tropf gelassen. Wieso kriegen die Banken eigentlich noch Geld, wo innerhalb der Banken nichts mehr bewegt werden darf an Geld? Mal ganz davon abgesehen, was soll jetzt eigentlich dieser Druck? Das ist jetzt ein stirbt oder sterbt, oder was? Weil also das Ende davon ist ja irgendwie schon absehbar. Weil wenn sie das Ding jetzt mitmachen, dann gehen die Banken pleite. Weil in dem Augenblick, wo die Banken wieder öffnen, könnte ich mir vorstellen, dass eine größere Anzahl Anleger ihr Geld besser mal in bar haben will. So, das haben die Banken nicht. Das Geld, das haben die mehrfach wieder zu Krediten gemacht. Mehrfach wieder weitergereicht. Das haben die so überhaupt gar nicht. Das hat keine Bank. Gegen einen echten, fiesen, großen Bankrun sind die alle nicht gefeit. Ja, die Banken funktionieren nur deswegen, weil wir alle darauf vertrauen, dass sie funktionieren. Genauso wie das Geldsystem nur deswegen funktioniert, weil wir alle darauf vertrauen, dass wir mit diesen lustigen Scheinen und dem lustigen Klimpergeld in Läden gehen können und dafür Dinge kriegen können. So, wenn das aufhört zu funktionieren, dann implodiert das gesamte Wirtschaftssystem. Ja, und das bei einem so relativ kleinen Land wie Zypern. Ups, das hat sich ja dann noch nicht mal gelohnt. So, dann gibt es irgendwie einen Fonds. Die Regierung in Zypern will nämlich einen Fonds zur Rettung der angeschlagenen Banken des Landes einrichten, kündigte Präsident Anastasiades nach Gesprächen mit den Vorsitzenden der Parteien in Nikosia an. Der Fonds soll demnach mit Geldern der Kirche, der Rentenkassen, der Zentralbank und aller anderen Institutionen, also im Wesentlichen, sie suchen jetzt irgendwo, scheißegal wo, Geld zusammen, damit die Banken nicht implodieren. Keine Angst, wenn der Bankrun ernsthaft kommen sollte, reicht es nicht. So viel Geld könnt ihr gar nicht zusammengekratzt haben, dass das noch reicht. Ist auch von gestern. So, genau, das dazu. Na, also Zypern war diese Woche extrem spannend zu beobachten. Und das Ding ist ja auch noch nicht gegessen. Na, also, das Land ist nicht raus aus der Krise. Ganz im Gegenteil. Das Land könnte gerade irgendwie der Ansatzpunkt sein, aus dem die nächste große, richtige Bankenkrise nochmal kommt. Na, nur nochmal zum Mitmeißeln. Übrigens, das sind alles immer noch Auswirkungen von dem Bankenboom, der seit 2006 zu sehen ist, wo die Lehman-Brüder dran pleite gegangen sind, wo die Hypo Real Estate drinne versankt ist, wo WestLB auch nochmal mit 10 Milliarden drinne versagt sind hier in Deutschland, wo die Deutsche Bank sich immer damit gebrüstet hat, dass sie ja nie Geld von den Staaten bekommen hat. Nein, sie hat das Geld von anderen Banken bekommen, die das Geld von den Staaten bekommen haben, aber direkt. Ja, oder anders ausgedrückt, der Bankenboom ist sowas von überhaupt nicht vorbei. Und wer sich jetzt hinstellt und was von, aber das ist eine Euro-Schuldenkrise faselt, darf sich dann gleich selber den Schlag ins Gesicht verabreichen. Da muss ich das nämlich nicht machen. So, dann gab es aber einen Däuber-Mimimi, weil nämlich die Deutsche Bank davor warnt, die Bonuszahlungen für Bankmanager einseitig zu deckeln. Konzernchef Fitchen sagte dem dem Papier, wenn europäische Geldinstitute die Vorgaben auch außerhalb von Europa anwenden müssten, könnte das zu Nachteilen im internationalen Wettbewerb führen. Dann könnte man etwa in den USA die Mitarbeiter im Einzelfall nicht so entlohnen, wie es die amerikanischen Konkurrenten könnten. Die EU hat sich darauf verständigt, dass die Boni von Bankern ab dem kommenden Jahr grundsätzlich nicht höher ausfallen dürfen als das Festgehalt. Naja, also ich meine, die Lösung dafür ist so einfach wie offensichtlich. Er erhöht das Festgehalt einfach so gigantisch. Na, also ich meine, wenn in Krisenzeiten, als sämtliche Banken gerade mit dem Arsch an der Wand standen, die Leute immer noch zweistellige Millionenbeträge an Boni in den Arsch geblasen bekommen haben, darf man ja zumindest die Frage stellen, inwiefern denn diese Boni überhaupt irgendetwas mit der Realität zu tun haben. Von daher, Herr Fitchen, heulen Sie nicht so. So, am Dienstag gab es dann eine Schleckio, weil im Streit um übertragenes Vermögen aus der früheren Drogeriemarktkette Schlecker haben sich Insolvenzverwalter und Familie auf einen Vergleich geeinigt. Die Familie von Anton Schlecker zahlt rund 10 Millionen Euro. Wie ein Sprecher von Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz mitteilte, was dann bei mir die Frage aufwarf, Moment, die können auch 10 Millionen zahlen? Die haben 10 Millionen? Ich dachte, Schlecker wäre gerade als Firmenkonstrukt eben nicht so abgehoben, dass das Geld weg wäre. Dass also der Herr Schlecker persönlich mit seinem Privatvermögen ohnehin gehaftet hätte. Wenn jetzt seine Familie aber noch irgendwo mal 10 Millionen zahlen kann, klingt mir das nach, die haben aber erstaunlich viel Geld vorher beiseite geschafft. Dass ihnen 10 Millionen jetzt nicht ernsthaft wehtun. Ja, und zwar ist der Hintergrund wirklich der, dass rein zufällig kurz vor der Insolvenz größere Vermögenswerte den Besitzer gewechselt haben. Was natürlich überhaupt nichts mit der Insolvenz zu tun hatte. So, dann gibt es eine Aufsicht, weil nämlich EU-Staaten und Europaparlament haben sich auf die gemeinsame Bankenaufsicht für die Eurozone geeinigt. Die Aufsicht soll schrittweise bis März 2014 bei der Europäischen Zentralbank aufgebaut werden. Die einheitliche Kontrolle ist ein zentraler Baustein einer europäischen Bankenunion. Fasel, Fasel, bla bla, es gibt eine Aufsicht, bla bla, ob die irgendwas bewirken wird. Sagen wir mal so, wenn der Bankrun kommt, wird auch die nicht helfen. Aber schön, dass wir drüber geredet haben. So, am Mittwoch gab es dann Neuseeland, weil Neuseelands Regierung will nämlich die Zypern-Lösung für die Banken brauchen Bailout-Problematik anwenden, schreibt Rolfe. Und er hätte gedacht, dass sie zumindest warten, bis klar ist, ob das in Zypern zu einem Aufstand führt oder nicht. Aber ja. So, dann kommen wir in der Musikecke an, in der sich Lisa Bouchel, mit dem, ich glaube, es ist sogar der letzte Titel von ihr, den ich hier liegen habe. Titel Only the Tequila Talking, 3 Minuten 29 lang, keine ID3-Tags, aber aus dem Pozef Music Network versteckt hält. Den kriegt ihr dann auf die Ohren, der ist dann wie gesagt 3 Minuten 29 lang und entstammt dem Pozef Music Network. Und gefolgt ist das Ganze dann von Herrn Marold, der sich nämlich mal zum Thema Zypern am Dienstag, 19.03. in dem schönen Morgen-Podcast in 4 Minuten 26 kommentierend geäußert hat. Und weil das hier so schön hinpasste, habe ich das hier mit reingenommen. So, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, weil ihr zum Beispiel irgendwo einen Öko-Gnom in der Tasche habt. Tihi. Seid ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, zum Beispiel per Tweet oder app.net-Post an den jeweiligen Account namens @compot oder per Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 367 Teil 2 oder als E-Mail an compiblog@gmail.com. Sternchen, diese Adresse ist nur gültig, solange bis Google beschließt, das Programm auch einstellen zu wollen. Auch das ist eine Vertrauensfrage. Wie kann man Vertrauen verspielen? Auch das ist relativ einfach. Es dann wieder zurückzubekommen, ist das, was lange dauert. So, und jedenfalls wünsche ich euch dann viel Spaß mit Lisa Bouchel, Only the Tequila Talking und dem Herrn Marold und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. But it was only the tequila talking, should've took it with a grain of salt. She told me I was adequate, she said the pickings were slim. I bit my tongue cause she was somewhat young, and I wanted to feel young again. That little sweet talker could have been a streetwalker. She was hotter than Georgia asphalt. It was only the tequila talking, should have took it with a grain of salt. Guy, you're so beautiful.
Boy, you're just my type.
I could really fall for you.
Don't think
talking, let's take it with a grain of salt. Coyote ugly on the spectra vision in the not so super rage.
You said the sex would be amazing, but really wasn't that great.
Blame it on the lies we told. Blame it on the alcohol. It was only the tequila talking. Should've took it with a grain of salt. God, you're so beautiful.
Boy, you're just my type. Talking.
chill talking. Let's take it with a grain of salt.
Dienstagskommentar mit Lorenz Marold.
Da ist sie wieder, die Eurokrise mit voller Wucht zurück. Und schuld ist das Hilfspaket für Zypern mit der geplanten Beteiligung der Bankkunden. Da ist von Enteignung und Diebstahl die Rede. Bis das Parlament in Zypern über das Paket abgestimmt hat, bleiben die Banken in dem Land geschlossen. Das Problem an der Sache, auch in anderen Ländern wächst jetzt die Furcht der Sparer, dass ihnen bald Geld weggenommen werden könnte. Deshalb erneuerte Regierungssprecher Seibert gestern eilig die Garantie der Bundesregierung von 2008. Sie erinnern sich vielleicht, dass die Sparkonten bei den deutschen Banken sicher seien. Es kommentiert Lorenz Marold, Chefredakteur des Tagesspiegels. Schönen guten Morgen, Herr Marold.
Schönen guten Morgen.
Viele fragen sich jetzt, sollte man nicht doch schnell das Geld von der Bank abheben, bevor es zu spät ist?
Ja, wenn ich jetzt Ja sage, dann hört niemand mehr zu und rennen alle zur Bank. Das wäre ja außerdem, wirklich, das wäre dann der Systemzusammenbruch und hinterher bin ich schuld und nicht etwa Schäuble. Aber das ist das Gefährliche an dieser Situation. Ja, wenn alle gleichzeitig zur Bank rennen und ihr Geld abheben, dann gibt's eben einen Crash. Deswegen sage ich mal lieber hier und jetzt, also heute mal besser noch nicht. Aber was feststeht, seit dem EU-Beschluss auf dem EU-Gipfel zu Zypern scheint wirklich alles möglich zu sein. Denn es gibt ja eigentlich eine Einlagengarantie und die gilt bis 100.000 Euro. Das Vertrauen in das, was da seit Jahren behauptet wird, das ist jedenfalls schlagartig weg und zwar gründlich. Denn wenn das in Zypern geht, dann ist das ein lupenreines Eurozonenland mit allen Rechten und Pflichten. Dann kann das eigentlich auch überall gehen. Dann kann das in Italien gehen, in Spanien, Frankreich, Irland und eben auch in Deutschland. Und als wenn das noch nicht alarmierend genug wäre, hat dann eben gestern Seibert, Merkels Sprecher, dann auch noch Panik geschürt, indem er durch sie quasi gesagt hat, es gibt keine Gefahr, die deutschen Sparkonten sind sicher. Das klingt nun so verdammt nach, niemand hat die Absicht, in diesem Fall ihr Konto zu plündern, ja, dass man sich erst richtig besorgen sollte. Die Lage wird ja nicht mehr dadurch besser, dass die Zypern jetzt ein bisschen nachverhandeln können, um dann eben die sogenannten Kleinsparer bis 20.000 Euro doch zu schonen. Denn das Gift des Misstrauens, das ist jetzt drin und das bekommt man eben auch nicht so schnell wieder rausgequatscht. Die Botschaft nämlich ist, in diesem tollen Europa ist eine willkürliche kalte Enteignung durch den Staat möglich. Und das ist eben ein dramatischer politischer Fehler, der katastrophale Folgen haben kann, und zwar auch langfristig. Es erklärt auch ein bisschen, warum bis jetzt nicht mal eindeutig zu klären ist, wie die versammelte politische Finanzelite bei dem EU-Gipfel darauf überhaupt gekommen ist, auf diese Harakiri-Idee. Die Bundesregierung sagt, also Zypern wollte das, Zypern sagt, die Bundesregierung wollte das. Wahrscheinlich wollten es erst beide und jetzt wird es wieder keiner gewesen sein. Das Mindeste aber, was feststeht, in Richtung Bundesregierung muss man sagen, das größte, stärkste und wichtigste Euroland hat diesen Riesenmist nicht verhindert am Wochenende. Da sich jetzt auch noch der Dollar-Rubel-Zar Putin selbst einmischt in diese EU-Angelegenheit, das ist nun dann so komisch, dass man fast noch hoffen kann, dass das alles nur ein Witz war. Es ist ja quasi eine Bestätigung für den Verdacht, dass Zypern eine einzigartige russische Geldwaschanlage war. Und das wird noch komischer alles, wenn man sich die Geschichte der Zypern-Krise anschaut. Die ist ja ausgelöst worden vom früheren zyprischen Regierungschef Christofias. Der ist ausgerechnet von der kommunistischen Partei. Und der hat die reichen Russen mit niedrigen Zinsen und einfachen Staatsbürgschaften angelockt. Die haben Zyperns Banken mit Geld geflutet. Die wussten dann wohin damit und haben es in griechische Anleihen gesteckt. Ja? Mit anderen Worten, sie haben es in der Ägäis versenkt. Da hätte die EU die Mittel gehabt, vorher einzugreifen. Deswegen ist das auch alles jetzt überhaupt keine akzeptable Entschuldigung für diese kopflose Kleinsparerattacke. Es passt eben nur zu gut zum Muster der bisherigen sogenannten Euro-Rettung. Die Gewinne werden immer geschützt, die Verluste werden immer verallgemeinert. Aber unabhängig von all diesem Gedudel habe ich vielleicht doch noch einen Tipp. Und zwar für diejenigen, die noch nicht abgeschaltet haben. Die Inflationsrate, die ist nämlich im Moment höher als die Verzinsung. Das heißt also, auf den Banken wird das Geld auch ganz ohne Enteignung vernichtet. Wahrscheinlich ist es in jedem Fall besser, seine Kohle abzuheben, jedenfalls vom Sparkonto. Wenn man sieht, was da alles so abgeht zurzeit, kann man eigentlich nur sagen, Leute, nehmt das Geld und macht euch ein schönes Leben, solange es noch geht.
Vielen Dank, Herr Marold.